Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 16. Juli 2026. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, es ist natürlich jetzt wirklich Sommerzeit und es läuft im Bundesbern nicht so viel. Und trotzdem gibt es immer wieder einen Aufreger. Eine von diesen Geschichten haben wir im Nebelspalter gebracht. Es gibt jetzt also eine deutsche Firma, die uns beglücken will mit Windrädchen. Um was geht's?
Ja, die hat sich den Namen gegeben Windenergie Schweiz, und aber betrieben wird sie von zwei Deutschen, wo sie 20 bis 30 Jahre Windenergieanlagen in Europa planen, bauen und betreiben. Und ihr Mechanismus ist, sie sagen, das sei ein sogenannter Bürgerwindpark. Also wenn da eine Baubewilligung vorliegt, dann gibt es eine lokale Betreibergesellschaft, und eben dort tun sich die Einwohner oder die Gemeinden oder regionale Unternehmen finanziell beteiligen. Das funktioniert aber nur wegen der Subventionen. Es geht sozusagen darum, man tut Subventionen, die der Windpark überkommt, den tut man dann eigentlich umverteilen an die beteiligten Bürgerinnen und Bürger. Das tönt so wahnsinnig gut. Aber wenn man daran denkt, dass die Subventionen ja von wem gezahlt werden, von den gleichen Bürgerinnen und Bürgern, dann geht es einfach von der einen Hosentasche in die andere.
Genau, und es ist natürlich auch irgendwo, wie soll ich sagen, erschütternd, dass man jetzt immer noch auf Windkraftwerke setzen will, obwohl man jetzt mittlerweile weiss, dass eben, sie sind volatil, es ist mühsam, es kostet sehr viel mehr. Die OECD, wir haben es erwähnt, die OECD hat im neuesten Bericht gesagt, mit Windkraft und Solar können wir nie die Energieversorgung sichern auf lange Frist. Und vor allem ist es viel, viel zu teuer, weil man immer Backup braucht. Jedes Mal. Entweder Gaskraftwerk oder Ölkraftwerk oder Kohlekraftwerk, wie in Deutschland durchaus der Fall. Also schon das ist absurd. Denn zweitens haben wir in der Schweiz schon so viel Volksentscheid gehabt gegen Windrädli. Es ist unglaublich unbeliebt. Unglaublich unbeliebt. Und jetzt kommt die Pointe. Ich bin jetzt gerade letzte in Ostdeutschland gewesen, an der Ostsee, dort ist ja alles vollgebaut mit diesen birrenweichen Windrädchen, wo die ganze Landschaft, und es ist eine der schönsten Landschaften von Europa, gehen wir mal hin, es ist unglaublich schön, die Ostsee im Osten von Deutschland. Aber die schönste Gegend, eine der schönsten Gegenden von Europa, wird einfach kaputt gemacht. Kaputt gemacht. Und übrigens werden auch alle Vögel kaputt gemacht. Das war auch ein Vogelparadies einmal gewesen. Die werden alle geschlossen. Das ist grüne Politik. Und was auch noch Pointe ist, Bayern wehrt sich dagegen. In Bayern gibt es nicht so viele Windrädchen. Die Ostdeutschen, die sich halt leider damit abfinden, dass die Westdeutschen bei ihnen immer noch ein bisschen auftreten wie, ja, wie soll ich sagen, wie Fürsten, die müssen jetzt die Windkraftwerke haben, während Bayern, die eigentlich viel mehr Strom bräuchten, natürlich auch schauen, dass es keine Windrädchen gibt. Aber wie gesagt, die Firma, wir wünschen denen viel, viel Misserfolg. Wir wollen das nicht. Wir brauchen keine deutsche Nachhilfe in einer falschen Energiepolitik, die Deutschland ruiniert hat. Das brauchen wir nicht.
Es gäbe, sie planen 22 Projekte für so einen sogenannten Bürgerwindpark mit über 110 Windrädern. 15 Infoveranstaltungen hat man schon durchgeführt, unter anderem im zürcherischen Rickenbach. Dort sind 80 Leute gekommen. Jemand, der dort war, hat Alex Reichmuth gesagt, ja, die haben so das durchgeführt, wie wenn sie würden Staubsauger verkaufen würden. Also und das machst du natürlich, indem du sagst, ja, sind doch bitte für den Windpark, weil das Geld kommt dann zu euch. Oder? Das ist der Taschenspielertrick. Das, was ihr an Subventionen müssen finanzieren mit euren Steuergeldern, das könnt ihr so wieder abholen. Und genau, die Verschandelung von der Natur und von der Landschaft, das ist dann sozusagen der Kollateralschaden. Man tut dann so, wie wenn sich das irgendwie lohnen würde. Und das ist ich bin gespannt, ob das durchkommt. Ich glaube, dass immer noch sehr viele Schweizerinnen und Schweizer, vor allem auf dem Land draussen, an ihrer Landschaft so viel Freude haben, dass sie relativ skeptisch auch auf so einen sogenannten Bürgerwindpark schauen.
Ja, und vor allem eben, der Punkt ist, wenn schon die Landschaft verschandeln, dann wenigstens zu einem guten Zweck, der uns etwas bringen würde. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ein Kühlturm jetzt einfach der ästhetische Höhepunkt ist von unserer Zivilisation. Aber das bringt uns etwas. Die Windrädchen bringen nichts. Die letzte Zürcher Zeitung auch einen ganz guten Artikel, der gezeigt hat, Vergleich Frankreich-Deutschland, Atomstrom in Frankreich, völlig zuverlässig, der Strompreis schön stabil. Deutschland hat enorme Probleme jetzt auch in dieser Trockenheit und dieser Hitze. Ist auch noch interessant. Zu wenig Wind natürlich. Und Solar ist eben auch nicht so gut. Wisst ihr warum? wie es in der Nacht keine Sonne gibt. Heieiei, wegen dem? Das sind die Ingenieure, die noch nie überlegt haben, dass ab und zu bei uns die Sonne untergeht. Nein, es ist unglaublich. Und der Strompreis, müssen Sie mal schauen, der Artikel ist interessant, der Strompreis in Deutschland wieder auf Rekordniveau. Das macht das Land kaputt. Es macht ganz Europa kaputt. Und jetzt, nachdem es Deutschland kaputt gemacht hat, kommen die Idioten zu uns in der Schweiz und wollen auch noch Windräder bauen. Nein. Danke vielmals. Gut, gehen wir auf ein anderes Thema. Ja, unsere lieben Parlamentarier, denen geht's gut. Denen geht's gut. Sie haben schon relativ einen guten Lohn, obwohl wir ja eigentlich als Bürger und Steuerzahler und Ehren, wir sind ihre Chefs, nie in einer Volksabstimmung zugestimmt haben, dass wir diesen Parlamentariern so hohe Löhne geben würden. Aber sie haben natürlich auch noch Spesen. Und da sind sie auch relativ grosszügig mit sich selber, Dominik.
Ja, das ist interessant, oder? Zusätzlich zu den 130 bis 150.000 Franken, die Sie Honorar überkommen, je nach Anzahl Sitzungstage, in wie vielen Kommissionen Sie sind, darum schwankt das ein bisschen, Spesen auch für Übernachtung und so weiter, kommen Sie einen IT-Kredit über von bis zu 9.000 Franken pro Legislatur. Das ist schon noch verrückt, weißt du? Ich meine, da könntest du auch jedes Jahr einen neuen Laptop posten, weil die Laptop-Preise sind nicht mehr so wahnsinnig hoch, kommt ja noch dazu, dass sie oft einen Laptop oder so und ein Handy bekommen, irgendwie noch von einer Lobbyorganisation zum Beispiel. Und Handy ist ein gutes Stichwort. Sie kommen auch noch 2.400 Franken über für die Handyrechnung, nicht fürs Handy selber, weil das können sie mit dem IT-Kredit zahlen. 2.400 Franken pro Jahr für die Handyrechnung, das sind 200 Franken pro Monat. Die jetzt zulassen und so eine hohe Handyrechnung haben, sollen sich melden bei uns, weil das gibt es eigentlich gar nicht, dass du 200 Franken pro Monat zahlst, außer du machst wirklich etwas falsch. Also man kann heute ein rundum sorglos Paket für sehr viel weniger Geld haben. Und das ist einfach eine Pauschale. Das heisst, wenn die nicht ausgenutzt wird, dann verfällt das Geld. Also nicht beim Bund, nicht bei uns, sondern bei den Politikerinnen und Politikern, die sie eingesagt haben.
Gut, ich bin sicher, Sie haben sicher eine gute Begründung, dass Sie so hohe Rechnungen haben, entweder wie Sie viel im Ausland müssen umreisen. Das ist ganz verrückt, oder? Wie Sie müssen schauen, dass die Schweizer Außenpolitik im letzten Winkel von Afrika bemerkbar gemacht wird. Aber das Zweite ist, wahrscheinlich so viele Telefonanrufe, was wir machen, den Journalisten. Immer uns Journalisten müssen ja immer wieder etwas erzählen. Und deshalb ist das so hoch. Also von dem her sind wir am Schluss schuld.
Dominik? Also zu dem IT-Gerät, das ist der Kredit, gehören nicht nur Geräte, also wie Laptops, Software, Monitor, Drucker und so weiter, sondern eben auch Transportsachen, also iPads, Rucksäcke kann man über eine Liste bestellen, hat der Kasper Schwarzbach herausgefunden. Und dann können wir auch noch andere Sachen zurückerstatten lassen, wie zum Beispiel Abonnement. Also zum Beispiel DeepL zum Sachen übersetzen. ChatGPT, also KI, kann man ebenfalls über den IT-Kredit abrechnen. Wenn ihr euch wundert, dass wir in Zukunft eure Nationalrätinnen und Nationalrat nur noch mit künstlicher Intelligenz funktionieren, das ist ein interessantes Experiment. Die Frage ist ja dann, ob sie intelligenter werden als jetzt, wenn sie können KI über den IT-Kredit abrechnen können. Oder ob das zu Problemen führt. Weiss es nicht, wie es rauskommt.
Genau, und das Gute ist eben, dass die Parlamentarier natürlich völlig unberührt bleiben von dieser technologischen Entwicklung, weil man kann ja jetzt nicht einen Roboter wählen. Das kann man nicht. Also da sind sie wirklich sicher. Oder Journalisten kannst du ersetzen mit Roboter oder mit KI, kein Problem. Aber einen Volksvertreter, Kopfdeckel, die kannst du noch nicht ersetzen. Aber schauen wir, wie es weitergeht. Okay, gehen wir zu einem anderen Thema, wo auch so ein Hype war, wie die Windenergie, und das ist der Wasserstoff. Man hat wirklich das Gefühl gehabt, mit dem Wasserstoff können wir alle unsere Probleme lösen. Wir kommen weg von den fossilen Brennstoffen. Auch da ist eine gewisse Ernüchterung eingekehrt, wie der Alex Reichmuth bei uns geschrieben hat, Dominik.
Ja, es wäre ja so schön. Wir könnten zum Beispiel im Sommer mit dem überschüssigen Solarstrom aus Wasser Wasserstoff herstellen, H2 herstellen, und mit dem könnten wir dann rumfahren. Das ist einfach nie richtig zum Fliegen gekommen. Jetzt hat das Unternehmen Agrola angekündigt, seine 3 Wasserstofftankstellen in Schötz, Rotenburg und Zofingen bis Ende Jahr zuzutun, also sogar die Infrastruktur zurückzufahren. Die Zahl der Wasserstofffahrzeuge auf Schweizer Strassen sei zu gering, um die Tankstellen auszulasten, sagt man. Und das ist jetzt natürlich eine kleine Meldung, aber man hat ursprünglich mal etwas ganz anderes machen. Bis 2023 hat der südkoreanische Autokonzern Hyundai gesagt, die Schweiz sei ein Testmarkt. Bis 2023 gäbe es eine Flotte von 1000 wasserstoffbetriebenen Lastwagen sogar auf unseren Strassen. Auch dort aus 1000 sind es nur 50 geworden. Also das ist wahnsinnig, das ist ja furchtbar. Es ist irgendwie 5% von dem, was man angestrebt hat. Bei den Autos ganz eine ähnliche Sicht. Oder? 2018 hat man von 100 Wasserstofftankstellen geredet. Und jetzt macht man die paar wenigen, die man hat, macht man zu. Man hat von Hydrogen Mobility geredet. Auch das hat einfach nicht funktioniert. Ich glaube, der Traum ist ausgeträumt, weil man fährt halt immer noch am liebsten mit Benzin oder mit Diesel umeinander. Vielleicht mit ein bisschen Atomstrom.
Ja, und verstehen uns nicht falsch. Also wir sind ja absolut dafür, dass man neue Technologien entwickelt.
Unbedingt.
Und probiert. Ich meine, Wasserstoff habe ich auch für sehr, sehr vielversprechend gehalten und das Gefühl, komm, das könnte etwas sein. Aber der Unterschied zu einer normalen Technologieentwicklung ist, die normale Technologieentwicklung läuft so, dass irgendwelche Erfinder oder Unternehmer oder gute Konzerne die Idee probieren und nachher auch ihr eigenes Geld investieren und Risiko nehmen und dann schauen, ob der Markt das will oder nicht will. Aber wenn Politiker eingreifen und sagen, aus politischen Gründen hätten wir jetzt gern Wasserstoffauto, dann gibt das einfach falsche Anreize. Plötzlich fließt Geld dorthin, obwohl wahrscheinlich die Aussichten nicht so gut sind, weil der Staat, der geht ja immer Risiken ein, ohne dass er dafür zahlen muss. Deshalb ist er auch so unvorsichtig und gibt einfach einmal Geld und sagt, ja, ja, ist jetzt egal und so weiter. Und das kommt nicht gut. Meistens kommt es nicht gut. So, so kann man neue Technologien eben nicht finden und nicht entwickeln. Es ist traurig. Ich hätte es ja auch gern. Ich könnte auf den Schalter drücken. Und dann hätten wir das Problem gelöst. Aber so läuft es nicht. Und schaut mal, wie sich KI entwickelt hat. Kein einziger Politiker hat da irgendetwas dazu zu sagen gehabt. Das ist einfach, hat sich einfach ergeben. Niemand, keine grüne Partei, kein Balthasar Glättli hat gesagt, ich will jetzt KI. Nein. Es ist einfach gekommen. Und schaut mal, wie es boomt. Wie es boomt. Ihr merkt immer, wenn eine Technologie wirklich etwas Neues bringt und funktioniert, dann müsst ihr nicht als Politiker irgendwo euch Sorgen machen. Das kommt immer. Und es setzt sich auch immer durch. Und bei KI ist ja die grosse Ironie, dass unser Strombedarf so explodiert. Und es wird immer verreckter. Ich habe heute probiert mit Videos. Man kann jetzt mit KI Videos machen. Es ist unglaublich, was möglich ist mittlerweile. In 10 Jahren wird es noch verreckter. Da brauchen wir so viel mehr Strom. Fahren ab mit diesen Träumereien, die nur politisch induziert sind. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Auch ein interessantes Thema, Biel. Biel ist eine Stadt. Ja, ich muss es zugeben, ich finde es eigentlich ist es eine schöne Stadt, aber man hat ein das Gefühl. Gewissen Niedergang hat stattgefunden und das haben die Politiker selber vor Ort auch gefunden. Und Pointe ist, dass das sogar Leute finden, die eigentlich links sind und aus dem Ausland kommen, Dominik.
Ja, der Mohamed Hamdawi, er ist ursprünglich einmal aus Algerien in die Schweiz gekommen. Er ist kein praktizierender Muslim, aber er fühlt sich nicht mehr wohl in Biel. Er ist ursprünglich mal in der SP gewesen, dann in die CVP gekommen, ist ein lokaler Politiker. Er hat jetzt in einem Interview gegenüber Aschur gesagt, ich habe manchmal wirklich fast das Gefühl, dass ich mich in Marrakesch befinde und nicht in Biel. Er kritisiert insbesondere eben den Kopftuchtrend, das passt ihm nicht. Besonders schockiert ihn, wenn kleine Kinder ein Kopftuch tragen. Das findet er nicht gut. Er fordert sogar ein Verbot für Mädchen, die noch keine 12 Jahre alt sind. Dort ist es für ihn, Zitat, komplett inakzeptabel. Er sei für ein Verbot. Als Ursache, und da denke ich, da trifft das ein bisschen, als Ursache nennt er den Einfluss von Social Media. Dort tügen irgendwelche Imamen auf TikTok oder so den jungen Muslimas beibringen, vermitteln, dass sie nur mit Kopftuch eine gute Muslimin sind. Und er sieht dort dahinter auch den Einfluss von konservativen Staaten wie Saudi-Arabien und Katar. Und man müsse ein Verbot aussprechen, letztlich um die jungen Frauen vor dem Einfluss zu schützen.
Ja, es ist ein grosses Problem, oder? Meine, das Saudi-Geld, wie viel das in der Schweiz steckt, wissen wir eigentlich nicht, aber es ist völlig klar, dass in vielen Ländern eine Radikalisierung stattgefunden hat, aufgrund von dem Sponsoren von Saudi-Arabien. Albanien ist ein gutes Beispiel, oder? Kosovo. Früher haben wir in der Schweiz immer, ich kann mich gut erinnern, immer uns selber ein bisschen auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, wir haben Glück, die Muslime, die wir haben, die kommen vom Balkan. Die kommen also entweder aus Bosnien oder eben aus dem Kosovo. Und das sind alles Leute, die ja, aus dem ehemaligen kommunistischen Jugoslawien sind und deswegen säkular sind. Und wir haben gar kein Problem. Die Muslime, die sind praktisch fast ein bisschen durch die europäische Aufklärung durchgegangen. Da haben wir nie ein Problem. Was ist im letzten Jahr passiert? Unter anderem Geld aus Saudi-Arabien hat gerade im Kosovo eine unglaubliche Radikalisierung herbeigeführt. Man baut Moscheen, man baut Schulen, man hat natürlich auch den ganzen Sozialdienst, es ist Saudi-Geld drin. Und das führt dazu, dass der Kosovo immer, immer konservativer wird und immer mehr auch Kopftücher. Man sieht es eigentlich immer an den Kopftüchern. Deshalb sind eben Kopftücher schon ein wichtiges Symbol. Da kann man schon sagen, ja, unsere Nonnen haben ja auch irgendwie das Kopftuch. Aber das ist eben nicht das Gleiche, sondern es zeigt sich eindeutig, es ist ein politisches Signal. Und man merkt eben zum Beispiel den Kosovo, wo jetzt mittlerweile auch richtig Islamisierung und bald einmal Islamismus geht. Und von dem her, ich bin da ein bisschen ratlos. Eigentlich muss man sicher schauen, dass das Geld nicht mehr kommt in die Schweiz. Die Schweiz sicher nicht. Aber man muss halt die Einwanderungspolitik endlich ändern, haben schon ein paar Mal gesagt. Und man muss dort halt den Mut haben, mal sagen, Muslim ist jetzt gut. Wir haben jetzt so und so viele Muslime, ist gut. Sie vermehren sich ja auch sehr stark in unserem Land. Also schon ohne Einwanderung, sie haben viel mehr Kinder als Christen. Jetzt ist gut, wir brauchen keine mehr. Keine mehr aus Afghanistan, keine mehr aus Syrien, keine mehr aus dem Irak, keine mehr aus Libanon. Die haben unglaublich viele andere Länder, wo sie gehen können und wo sie viel besser einpassen, wie es dort auch Muslime hat. Wir wollen keine mehr. Aber da müssen wir eben mal den Mut haben und der Mut besteht nicht. Gut, gehen wir zu über den anderen, der nicht so Mut hat. Das ist der Donald Trump. Iran ist interessant. Iran hat sich eigentlich wieder ja, ganz anders entwickelt, als man gedacht hat. Dominik, was ist da der Stand?
Ja, also der Iran hat Gegenangriff gemacht. Wie oft, meiner Ansicht nach, ist das ein bisschen das Muster. Immer dann, wenn die Amerikaner angreifen, tun sie zurückschlagen, aber eben insbesondere zurückschlagen zu diesen Golfstaaten. Also jetzt ist irgendwie Bahrain und Kuwait ist dran gekommen in dieser Nacht. Weil sie natürlich wollen die den Schaden vergrössern, oder? Nicht nur irgendwelche US-Truppen treffen. Angeblich prüft Trump jetzt den Einsatz von Bodentruppen im Iran. Ich meine, ich bin nicht Trump-Spezialist, aber ich zweifle ein bisschen. Oder? Er ist dort wahnsinnig, tut ständig seine Taktik oder seine Strategie ändern. Er ist auch eingeklemmt zwischen der wirtschaftlichen Notwendigkeit, einen Ölpreis zu haben, der nicht zu hoch ist, oder? Weil er sofort durchschlägt. Und auf der anderen Seite sein Gesicht zu verlieren, dort im Iran. Es ist ein furchtbar schlimmer. Er hat sich in eine schwierige Situation reinmanövriert. Er, wo immer sagen, dass ich der Oberstrateg. Und am Schluss muss ich sagen, ja, Bodentruppen, das ist an sich etwas, was Trump nicht gut finden kann. Bis jetzt hat er es immer auch abgelehnt. Aber möglicherweise ist etwas anderes gar nicht möglich. Du kannst den Iran gar nicht so Vernunftbomben aus der Luft, oder?
Absolut. Und das ist die Informationen, die du jetzt hier erwähnt hast, die sind aus dem Wall Street Journal. Das ist ein engerer Artikel gewesen, wo sie eben gezeigt haben, dass jetzt die letzten paar Tage Sitzungen stattgefunden haben in Washington. Trump, Rubio, J.D. Vance, Hegseth und der Kane, das ist der Chef, eigentlich der oberste Chef vom amerikanischen Militär. Und die tun jetzt alle Optionen diskutieren. Und eben, wie gesagt, eine Option ist zum Beispiel, dass man mit Bodentruppen wirklich zum Beispiel die Insel Karg erobern. Dort ist ein grosser Teil von der Ölexportindustrie der Iraner. Das würde Iraner massiv treffen. Ich weiss es auch nicht, wie es weitergeht, aber du hast es richtig beschrieben. Er sitzt jetzt in einer Falle. Er sitzt wirklich in einer Falle, weil er hat die Zwischenwahlen, die kommt. Er hat den Ölpreis, der immer wieder reagiert, der ihn immer wieder fertig macht. Er hat auch eine Bevölkerung, die nicht so wahnsinnig Fan ist von dem Krieg und insbesondere auch die eigenen Leute. Und gleichzeitig ist völlig klar, und wir haben es immer wieder gesagt, dass Gott sei Dank die Iraner dumm genug sind, dass sie das Abkommen, das sie jetzt bekommen hätten, das wahnsinnig vorteilhaft war für sie, dass sie das nicht nehmen und in die unendliche Ruhe gehen, sondern nein, sie haben jetzt die Amerikaner massiv provoziert auf eine Art, die Trump einfach nicht mehr akzeptieren kann. Also von dem her, was wir schon ein paar Mal gesagt haben, der Krieg wird weitergehen und ich bin der Meinung, Gott sei Dank, geht der Krieg weiter, weil das Regime, das hat man jetzt ja wirklich meiner Meinung nach genug gut gesehen. Das ist ein erpresserisches, kriminelles, brutales, gewalttätiges Regime, das man irgendwie nicht integrieren kann in die moderne Welt. Es gibt ja durchaus Diktaturen, wo man irgendwie kann, ja, sehen wir mal ehrlich, Nordkorea können wir damit leben. Aber der Iran ist da viel expansiver und ständig in der Region ein Störfaktor. Aus dem Grund warten wir es ab, was läuft. Es ist jetzt Sommerzeit. Das ist eigentlich meiner Meinung nach immer so ein bisschen eine Zeit, wo Politiker gerne handeln, weil nämlich niemand da ist. In Washington ist jetzt niemand da. Oder? Das Parlament ist jetzt bald auch nicht mehr dort. Das ist eigentlich eine gute Zeit, um militärisch etwas zu machen. Schauen wir, wie das weitergeht. Was ich noch vielleicht noch antragen kann, was auch noch interessant ist, vor dem Ersten Weltkrieg haben ja Russland und Großbritannien vor allem sich um Iran gekümmert. Und dann hat man wirklich auch Einflusssphären festgelegt. Der Norden wäre dann russisch gewesen. Dann hat es in der Mitte so eine neutrale Zone gegeben. Und jetzt kommt der Süden. Und das ist einfach interessant. Großbritannien hat dann auch schon damals, vor dem Ersten Weltkrieg, sichergestellt, dass sie die ganze Küste von der Straße von Hormuz, dass sie die im Griff haben, dass sie die besetzen. Die Straße von Hormuz ist seit Hunderten von Jahren ein klarer strategischer Aktivposten. Wer der hat etwas zu sagen. Und das haben die Iraner jetzt massiv ausgenutzt.
Ja, noch eine Ergänzung zu gestern. Der Simon Michel vom Mittelalter, das haben uns verschiedene Leute in den Kommentaren geschrieben, ist der Ulrich von Rudenz natürlich, ist das gewesen. Genau. Die Sendung gestern hat sehr viel Echo ausgelöst. Ihr habt das offenbar gern, wenn wir so Sondersendungen machen aus der Schweizer Geschichte. Ich glaube, Markus, das so etwas können wir wieder mal wiederholen. Ja. Und eben, der Simon Michel vom Mittelalter, das ist der Ulrich von Rudenz. Man muss zugeben, wir haben es gestern gesagt, am Schluss hat er es ja gleich noch gecheckt, was gut und böse ist. Also wir geben die Hoffnung auch beim Simon Michel nicht auf.
Genau, und wir tun sicher mal den Wilhelm Tell jetzt bringen. Das ist auch ganz wichtig. Wir müssen einfach ein bisschen aufräumen mit den Mythen, was den Wilhelm Tell betrifft, was nicht stimmt und was stimmt. Und Sempachlied. Also es gibt ja viel. Also die Schweizer Geschichte ist wirklich ein Riesenthema. Und dass viele Leute keine Ahnung mehr haben von der Schweizer Geschichte, beweist vielleicht die Episode über den Karl der Kühne. Es hat eine Oper gegeben über den Karl der Kühne. Dominik, erzähl, was ist passiert?
Es hat eine Sölle gegeben, man hat sie abgesagt. 24 Vorstellungen sind geplant, man hat nicht einmal 200 Billets verkauft. In der Region Murten, weil ja eben Murten ein Jubiläum gefeiert hat, Schlachtjubiläum, und es hat einfach nicht funktioniert. Über Gründe kann man nur mutmaßen. Es ist nicht klar, was da genau passiert ist. Mein Reflex war ein bisschen, nein, macht doch nicht eine Oper über den, der verloren hat. Und der Ausländer, also der Burgunder, der verloren hat, macht doch ein Burgunder. Burgunder ist guter Wein, Burgunder sind Flaschen. Aber tönt doch eine Oper machen über den, der gewonnen hat. Also zum Beispiel über den Berner Held Bubenberg, der immer noch am Hirschengraben in Bern steht und sagt, so, steht gross auf seinem Denkmal, solange noch Blut in meinen Adern fließt, gibt keiner auf. Das sind doch Sprüche, die zu Billettverkäufen führen, würde ich sagen. Aber du hast eine andere These.
Ja, aber das ist doch Matthias Meyer. Jetzt wirklich mal zuhören. Solche Zitate musst du abliefern, damit du als Staatsfrau in die Geschichte eingehst. Das ist doch etwas. Oder Cedric Wermuth ist doch auch ein Macho. Hey, solche Sprüche will man hören von dir. Nein, das ist mal das Erste. Nein, ich glaube, These, also erstens Adrian von Bubenberg, ich kann nichts gegen ihn, aber der kennt noch niemand. Der kennt niemand. Ich glaube, es wirklich, es hat mit dem historischen Wissen zu tun. Die Leute haben einfach keine Ahnung mehr. Und du hast erwähnt, gestern, ich habe auch ganz viele Mails bekommen von begeisterten Zuhörern, weil eben, ich glaube, es ist eine Lücke, es ist eine Marktlücke. Es gibt wenig Schweizer Geschichte bei uns, in den Medien, in der Schule und so weiter. Die Leute haben keine Ahnung mehr. Und deshalb ist es noch schwer, eine Oper zu machen, Karl der Kühne, wenn die Leute das Gefühl haben, das ist irgendwie, ich weiss auch nicht, eine französische Käsemarke oder keine Ahnung, dann geht das halt nicht. Gut, wir füllen die Lücke, wir versprechen es, es kommt noch mehr, und in dem Sinn wünschen wir euch allen einen guten Tag. Das war Bern einfach an dem 16. Juli 2026. Damit freuen Sie Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr immer noch wisst, wer der Karl von der Kühne war und welche drei Schlachten er verloren hat gegen uns. Wenn ihr das wisst, könnt ihr uns das schreiben. Dann können wir irgendein Geschenk über. Wir müssen mal überlegen, was. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es uns. Nimmt mich zu Wunder, ob das noch jemand weiss. Gut, macht's gut. Gibt übrigens auch einen schönen Spruch. Vielleicht wisst ihr den auch noch, der ist noch ganz besser, dann hätte man sich immer können merken früher noch. Ja gut, genau. Das ist es. Bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch